Folge von Schöne Neue Welt, der Podcast zur Digitalisierung. Und heute darf ich Joanna Breidenbach begrüßen. Hallo Joanna.
Hallo Markus.
Ich meine, es ist eine vielfältige Position, die du so hast. Wir haben ja hier quasi so einen Fragenkatalog. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich Digitalisierung als, und dann steht in Klammern Position. Das ist bei dir...
Okay,
also wir sitzen gerade hier in deinen neuen Räumen, Dach. Das ist Coworking in Kreuzberg, kann man sagen. Viele Menschen kennen dich natürlich über BetterPlace.org. Eine Menge Menschen werden dich auch kennen, weil du Buchautorin bist.
Das stimmt.
Ja. Und deswegen frage ich dann mal etwas allgemeiner, in diesen vielen Funktionen, die du bedienst, was bedeutet da für dich Digitalisierung?
Also am Anfang hat Digitalisierung für mich hauptsächlich bedeutet, dass wir eine tolle, in meiner Perspektive tolle neue Technologie hatten, mit der man ganz, ganz viel Neues machen kann. Jetzt mittlerweile ist ja die Digitalisierung auch nicht mehr ganz neu und mein Verhältnis dazu und was für mich Digitalisierung bedeutet, verändert sich sehr stark gerade. Insgesamt würde ich sagen, für mich ist Digitalisierung der nächste Schritt in der Evolution der Menschheit. Ja, also ich denke, wir stehen vor genauso einem Wechsel wie durch die Erfindung des Buchdrucks und der Dampfmaschine. Ja. Und wir müssen uns auf einen sehr differenzierten, vielschichtigen Prozess einlassen, währenddessen das Leben sich grundlegend in vielen, vielen Bereichen verändert.
Das ist interessant. Also bisher war die Antwort immer relativ ähnlich, dass wir erst am Anfang einer Geschichte sind. Weil viele Leute haben ja so das Gefühl, Gott, es wird immer mehr, das ist schon so viel. Wir teilen auch diese Grundposition, dass es einfach so, dass es einfach eine Entwicklung ist, die gerade erst im Entstehen ist.
Ja klar, und natürlich ist es so, dass unsere Gesellschaft ja auch immer sehr verzögert auf solche Entwicklungen reagiert. Und das beschäftigt mich auch sehr. Wie ist es? Amazon wurde vor 20 Jahren gegründet. Und die Bundesregierung und ganz viele Menschen in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im sozialen Sektor, die haben erst so seit 2-3 Jahren überhaupt, sind sie aufgewacht und haben gedacht, oh, da ist ja was, das ist Digitalisierung. Ja? Wie kann es sein, dass wir so verzögert nur auf Sachen reagieren, die eigentlich schon ganz grell am Horizont sich abzeichnen?
Ja, und letztendlich auch schon so in unsere Gesellschaft reingekommen sind, beziehungsweise die Gesellschaft ist so digitalisiert, wenn man sich wirklich vorstellt, das würde heute abgestellt.
Genau, ich habe mich neulich gefragt, wie habe ich eigentlich meinen Studienplatz damals gewählt? Ja, irgendwie, wie habe ich mich informiert und wie bin ich dann darauf gekommen, dass ich Ethnologie in München studieren sollte? Ja, weil, wie habe ich den Search gemacht? Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe wirklich irgendwelche mit der Post mir irgendwelche Unterrichtsverzeichnisse gekauft quasi. Ja. Total verrückt.
Ja. Digitalisierung wird oft sehr eigentlich gleichgestellt mit dem Handy, dem Smartphone. Wie oft nimmst du es täglich zur Hand, weißt du das?
Auf jeden Fall viel zu viel. Also ich habe so eine App, Moments heißt die, glaube ich, und die zeigt mir dann immer, wie viel Screentime ich hatte. Was mich an der noch ein bisschen nervt, ist, dass sie meine Meditation, die ich auch mit dem Handy time, eigentlich gleich bewertet, wie wenn ich irgendwie auf Twitter bin. Aber ich bin definitiv, auch seitdem ich Audible, seitdem ich Hörbücher entdeckt habe für mich, bin ich viel online. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich verbringe ich 2 Stunden am Tag am Handy.
Okay. Ein schöner Satz aus einem der Podcasts von Sebastian Fitzek, der gesagt hat, er hat glaube ich 94, er hat das auch getrackt, 94 Mal nimmt er das Handy zur Hand.
Wow.
Und er sagte, wenn man 94 Mal am Tag zum Briefkasten gehen würde, würde man wahrscheinlich längst eingewiesen sein, weil man eine Zwangsstörung hat. Da ist schon was dran. Wirst du morgens geweckt durchs Handy?
Ja. Ja, meistens. Also ich versuche eigentlich mit meinem normalen, so mit dem Biorhythmus wach zu werden, aber mein Tag ist doch meistens so eng getaktet, dass ich meinen ersten Wecker um 7 Uhr stelle, meinen zweiten um 7:30 und dazwischen robbe ich mich nochmal an meinen Mann Stefan ran und habe nochmal eine halbe Stunde einfach Tiefenentspannung.
Aber das heißt, das Handy ist auch am Bett?
Ja, mein Handy ist am Bett. Ja.
Okay.
Aber ich schaue es mir nicht morgens gleich an, also da stelle ich es einfach aus. Ich versuche, dass ich morgens erstmal meinen Tee trinke, meditiere und dann meinen Handytag starte.
Okay. Was machst du, wenn du unterwegs zu einem Termin bemerkst, du hast das Handy zu Hause vergessen?
Ja, dann denke ich mir, oh, eine interessante Lernsituation. Ich versuche ja irgendwie super potenzialorientiert mein Leben zu leben. Und, aber es stimmt, also neulich hatte ich zum Beispiel meinen PIN irgendwie vergessen. Ja. Ich war in Frankreich und ich war erstmal relativ gepeint und panisch, weil ich habe gedacht, oh Gott, jetzt bin ich eine Woche hier, ich brauche aber dringend mein Handy, was mache ich bloß? Und war dann doch sehr froh, dass mein Provider dann mir doch nochmal irgendwie einen Puck durchgegeben hat. Aber das ist schon immer eine Herausforderung. Ja. Was ich meistens mache, ich gehe zu meinem Laptop und schreibe auf Facebook oder in meine sonstigen Kommunikationskanäle. Man kann mich jetzt gerade nicht per Handy erreichen, sondern nur über Social Media und E-Mail.
Und wann hast du das letzte Mal einen Tag ohne Handy verbracht?
Das kommt bei mir häufig vor, weil ich ja ziemlich viel meditiere und ziemlich viel auf Retreats gehe.
Ja.
Und das ist dann für mich immer wirklich so der totale Bruch. Also dann schaue ich mir mein Handy überhaupt nicht an. Und ich, interessanterweise, vermisse ich es auch nicht.
Okay.
Ja, also obwohl ich sagen würde, genauso wie ich gerne mein Glas Wein abends habe und mein Handy auch sehr nah mir normalerweise ist, beides vermisse ich dann nicht, wenn ich mal eine Woche total ohne bin.
Okay. Wenn du mit deinem Mann oder mit Freunden essen gehst, wo ist dann das Handy?
Tja, also das ist jetzt wahrscheinlich ein Unterschied, ob du mich oder Stefan fragen würdest. Ich würde sagen, mein Handy ist in meinem Rucksack.
Ja.
Stefan würde sagen, dass ich doch immer mal wieder zwischendurch drauf schaue.
Okay. Und von wann bis wann bist du beruflich erreichbar? Per Mail, Messenger, Telefon? Also wann schaltest du wirklich digital ab? Hast du sowas? Also so eine Regel, dass du sagst...
Ja, also ich versuche da unterschiedlichste Sachen. Also ich versuche dieser ganzen Bewegung der Überflutung mit digitalen Medien dadurch zu begegnen, dass ich experimentiere. Ja, ich glaube nicht daran an dieses, dass man das total irgendwie jetzt abschalten soll und so, weil das ist ja eine totale Bereicherung für unser Leben. Und deswegen versuche ich mit unterschiedlichen Sachen zu experimentieren. Also was ich zum Beispiel mache, ich habe verschiedenste Maps oder ich versuche verschiedenste Apps zu besuchen, um mein Leben zu organisieren. Mhm. Ja, und immer zu gucken, okay, jetzt mal wieder was Neues lernen, damit nicht zu vieles so dem Default einfach folgt. Und ich bin aber definitiv jemand, der gerne auch nochmal abends ein paar Runden dreht und nochmal Sachen erledigt und noch E-Mails, die ich am Tag nicht geschafft habe, schreibt. Also ich würde mal sagen, dass mein Arbeitstag durchaus auch bis Mitternacht geht. Aber ich habe zwischendurch dann wirklich auch Pausen und wo ich überhaupt nicht stundenlang auch nicht aufs Handy gucke oder auch nicht per E-Mail zu erreichen bin.
Okay. In welcher Zeit antwortest du auf E-Mails oder auf Messenger-Nachrichten?
Also Messenger habe ich eigentlich gar nicht. Also ich habe auch alle Notifikationen ausgestellt, was mir gut bekommen hat. Oder mir gut bekommen ist. Ich denke, dass ich so zwischen 9 und 7 ist wahrscheinlich meine Kernzeit, online zu sein. Wobei ich habe auch sehr, sehr viele natürlich Treffen, ich habe Workshops, ich mache so sehr viel, wo auch das Handy dann wirklich im Flugmodus ist und es nicht irgendwie mich belästigt.
Okay. Was ist für dich momentan das größte Problem an der fortschreitenden Digitalisierung? Oder was würdest du als größtes Problem einschätzen?
Na, ich denke, dass wir sehr dazu neigen, die Defaults, die uns die Technologieanbieter vorinstalliert haben, dass wir die einfach übernehmen.
Mhm.
Ja, und dass wir einen wesentlich bewussteren und intentionaleren Gebrauch von unseren Online-Medien entwickeln müssen. Und für mich ist so das Interessante, wenn ich mir Digitalisierung anschaue, dann, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, es geht hauptsächlich um technologische Entwicklung und technologische Innovation und neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten. Und mittlerweile versuche ich so ein Bild zu verfolgen, dass Digitalisierung Innovation in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch mit sich bringt. Also, dass es auch eine Innovation braucht von mir, wie ich als Mensch agiere, welche Verhaltensformen ich habe. Auch in meiner Arbeit brauchen wir neue Sachen. Ja, wir können jetzt ganz neu kollaborieren und co-kreieren, aber wer kann das schon von uns?
Ja,
das sind alles neue Techniken, Prototyping. Ja, also solche Sachen, von denen wir jetzt viel reden und ich glaube, wir haben noch nicht wirklich begriffen, wie wir das wirklich machen.
Ja.
Ja, und was mich natürlich sehr interessiert, ich finde ja immer so dieses Wechselspiel zwischen äußerem Wandel und innerem Wandel so interessant. Und ich glaube, wir sind erst gerade dabei, kratzen wir an der Oberfläche, was es für uns als Menschen bedeutet. Mhm. Ja, wie wir mit dieser Schnelllebigkeit umgehen, wie wir mit dieser Nonlinearität umgehen, dass es einfach nicht mehr jetzt Ursache-Wirkung ist, sondern dass Entwicklungen sich ganz anders, auch exponentiell verhalten. Und das als Mensch in unserem Inneren, wie wir so aus uns heraus die Welt verstehen, dass wir das wirklich halten können und dass wir uns darauf einlassen können.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich was, da werden wir Jahrzehnte brauchen, meines Erachtens, um diese Kulturtechnik wirklich von unserer eigenen Subjektivität zu entwickeln. Es gibt so in Interstellar, in dem Film, gibt es so eine sehr schöne Szene, wo Cooper, der Astronaut, versucht, mit einer Raumsonde an dem Raumschiff oder so anzudocken. Und alles ist in Bewegung. Und das ist für mich jetzt so das Bild von unserer heutigen Welt. Ja? Die Welt bewegt sich schneller denn je zuvor, wird immer flüssiger durch Digitalisierung. Und wir als Menschen bewegen uns ja auch.
Ja. Ja,
auch wenn wir immer, weil wir Sicherheit lieben, alles versuchen zu fixieren. Aber eigentlich sind wir ja total dynamische Wesen. Und wenn jetzt Bewegung auf Bewegung kommt, wie gehen wir damit um als Menschen? Und ich glaube, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Und das müssen wir jetzt lernen. Ja?
Ich finde mich gerade immer wieder in einer Rolle wieder, die ich eigentlich gar nicht von mir kenne. Aber ich würde mir manchmal wirklich ein bisschen mehr Direktiven wünschen. Mhm. Was ich zum Beispiel gerade spannend fände, wäre, dass man politisch mal darüber nachdenkt, es gibt eine Ethikkommission, wenn man irgendwo eine Tablette auf den Markt bringen will, muss man irgendwie jahrelang und
Google geht hin
und sagt, wir machen jetzt dieses neue Tool und dann ist es da. Und keiner fragt sich wirklich, ist das gesellschaftlich auch gewollt, gewünscht und passt das in unsere Gesellschaft rein? Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte, wenigstens mal darüber nachzudenken, dass es sowas gibt wie eine Instanz, die sagt, das ist eine Entwicklung, die sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen, da ist ja gerade wirklich Raubritter.
Klar, klar, und ich glaube, das ist auch ganz normal. Nicht? Also wenn es gibt halt immer eine gesellschaftliche Avantgarde, die vorreitet, die was Neues macht und das Gros der Gesetzgebung und das Gros der Gesellschaft und so hinken halt hinterher und wir sehen das ja jetzt gerade, nicht? Also auch mit der neuen Datenschutzgesetzgebung auf EU-Ebene und so, wir sehen, dass der Gesetzgeber jetzt hoffentlich vorsichtig tastend, um Innovation nicht gleich platt zu machen, Rahmenbedingungen schafft, die eben nicht nur dem einzelnen Pioniergeist von irgendwelchen kalifornischen Innovatoren Raum bietet, sondern eben halt auch sich mehr holistischer über die gesamtgesellschaftlichen Folgen von Technologie damit beschäftigt. Ja. Und das ist ein Diskurs. Ich meine, wir brauchen eine Diskussion in unserer Gesellschaft darüber, von allen möglichen Seiten, wie wir diese Technologie verwenden wollen.
Das ist richtig. Du hast eben ein schönes Wort gesagt. Du hast gesagt, eine Kulturtechnik. Digitalisierung ist sicher eine Kulturtechnik. Ich finde es nur gerade sehr interessant, dass diese Kulturtechnik, die es ist, die auch so diesen Einfluss hat, eigentlich größtenteils privatwirtschaftlich getrieben ist. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mir auf jeden Fall gerade so, da denke ich drüber nach.
Ja gut, ich meine, ich schaue natürlich, ich habe mich die letzten 12 Jahre jetzt damit beschäftigt, wie Zivilgesellschaft auch Digitalisierung einsetzt. Ja. Und das ist ein bisschen eine andere Perspektive, weil da geht es meistens nicht nur um die Innovation für die Innovation willen oder um das große Geld, sondern ich beobachte Innovatoren auf der ganzen Welt, die wirklich digitale Techniken einsetzen für Armutsbekämpfung, für irgendwie Elektrizität, für gesundheitliche Belange. Ja, also meine Perspektive ist da sehr potenzialorientiert, weil ich einfach sehe, in wie vielen Bereichen Digitalisierung Dienstleistungen auch ermöglicht für Menschen, die bisher davon ausgeschlossen waren.
Ja.
Ja, wie, und damit meine ich jetzt nicht E-Shopping, sondern damit meine ich Mikroversicherungen für afrikanische Bauern, die bei einem Ernteausfall irgendwie um ihre Existenz ringen müssen und die plötzlich, weil es einfach so billig ist durch Sensoren und man Wetter messen kann und man per Handy eine Versicherung abschließen kann, dass solche Sachen, solche Sicherheitsnetze, die wir im Westen für selbstverständlich erachten, auch wirklich Millionen, Milliarden von Menschen in anderen Ländern plötzlich zugutekommen.
Ja. Okay. Hast du Angst, dass du der Digitalisierung mal hinterherhängen wirst, also nicht mehr mitkommst und von der technischen Entwicklung dich abgehängt fühlst?
Also ich weiß, dass das in meinem Freundeskreis schon heute häufiger der Fall ist, ja, wo ich auch überrascht bin, weil mein Freundeskreis besteht bestimmt eher, jetzt sagen wir mal, aus den Eliten und Machern unserer Gesellschaft. Und ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, oh my God, ja, was geht hier, ich komme nicht mehr mit, mir ist alles zu schnell. Also diese extreme Beschleunigung, die, glaube ich, macht ganz vielen Menschen zu schaffen und die ist auch nicht ein guter Humus, um gute Entscheidungen zu treffen für sein Leben. Ich persönlich habe jetzt diese Angst nicht, weil ich denke, wenn es mich mal irgendwann nicht mehr so interessiert, dann interessiert mich halt was anderes. Und dann habe ich noch meine Kinder, die mir dann Sachen erklären können. Also ich muss sagen, es ist cool. Ich habe noch, meine Mutter ist 78, mein Vater ist 80 und beide sind so, dass ich würde sagen würde, dass die ziemlich gefitte digitale Nutzer sind.
Ja.
Ja, also das kann auch noch ins hohe Alter so weitergehen.
Absolut. Die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet, also das, wo drin du das größte Plus durch die digitale Entwicklung siehst, dass halt, was du gesagt hast, gesellschaftliche Gruppen auf einmal mit einbezogen werden.
Genau, ich glaube, wir können eine ganz neue Machtdynamik schaffen. Ja. Ja, und ich sehe das auch so bei so einem Phänomen wie MeToo, ja, ja, wo plötzlich einfach eine Massenanzahl von Frauen, die unter dem Patriarchat in welchen Situationen auch immer leiden, deswegen nicht so die richtigen Chancen haben und so weiter, dass plötzlich diese Stimmen hochkommen, ja, und sich da, glaube ich, hoffe ich, nachhaltig was verändert. Ja? Also für mich ist gerade diese Machtfrage, glaube ich, eine total wichtige. Ja? Weil wir sehen ja, dass in unserer Gesellschaft auch seit Jahrzehnten die gleichen Gesellschaftsgruppen mehr oder weniger an der Macht sind und dass sich da was verändern kann, das hoffe ich.
Mhm. Was hältst du von künstlicher Intelligenz? Ist es Fluch oder Segen? Weil ich meine, das ist ja, wenn man es jetzt mal so ganz platt sieht, the next big thing.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind ja schon jetzt von künstlicher Intelligenz in bestimmten Formen, im Sinne von Machine Learning, umgeben und wir nutzen ganz viele Sachen ja total selbstverständlich davon. Ja, also dass wenn ich einfach nur auf meine Apple Map oder Google Map oder sowas gucke und der Stau ist schon einprogrammiert in meiner Karte und so, dann sind das ja alles schon Anwendungen, die auf Big Data basieren und die mir in meine Hosentasche irgendwie diese Intelligenz reinspielen. Also ich glaube, es ist schon natürlich eine Entwicklung, die wir extremst uns anschauen müssen, gerade weil wir so sehr unterschiedliche Akteure haben. Wenn man sich anschaut, wer wahrscheinlich der Vorreiter in KI ist, dann ist das China, wo die meisten Gelder investiert werden. Und natürlich hat China ein politisches und soziales System, was ich mir nicht wünsche in Deutschland, ja, oder in Europa oder in anderen Teilen der Welt. Wenn jetzt maßgebliche Entwicklungen in Ländern entstehen, die doch sehr unterschiedliche Sichten auf den Menschen haben, und auf die menschliche Freiheit und so, dann ist das etwas, was mir Sorgen macht. Wenn da plötzlich ein neuer Standard einfach in der Welt ist, dass man sagt, ach wieso, natürlich lückenlose Gesichtserkennung haben wir jetzt einfach, na dann werden wir es auch einsetzen. Ja, also ob die Menschheit so klug ist, die Technologien, die wir haben und die wir einsetzen können, dann wirklich auch zu sagen, nein, der Preis, den wir dafür zahlen, ist zu hoch. Das erwartet halt von uns oder erfordert eine extreme differenzierte und reife menschliche Haltung.
Ja.
Ja, und da habe ich meine Zweifel, ob wir als Menschen wirklich in der Lage sind, diese weitreichenden Entscheidungen richtig zu fällen.
Da komme ich wieder mit meinem digitalen Ethikrat um die Ecke. Also der letztendlich ja da vielleicht auch helfen könnte, wie auch immer man das organisieren würde. Aber ich finde, ich glaube, dass es wirklich langsamer sicher bedarf, weil es wirklich eine Kulturtechnik ist und einfach eine neue Evolutionsstufe in unserer Gesellschaft. Super, vielen Dank, Joanna. Es gibt am Schluss immer eine Witzfrage, nicht wirklich, aber um diese ganzen Dinge auch mal so zurückzuholen. Wir fragen die Menschen, die wir interviewen, nach den gebräuchlichen Sachen, die man täglich benutzt, was es eigentlich heißt. Weißt du, was PHP heißt? Ich weiß, dass deine Plattform Better Place auf PHP-Basis programmiert ist.
Ja, oder war, ne? Also ich wäre jetzt, das Framework ist ja Ruby on Rails, auf jeden Fall nutzen, sind einzelne Aspekte PHP. Keine Ahnung, wofür das die Abkürzung ist, weiß ich nicht.
Wir wollen ja auch gar nicht irgendwie den Günther ja auch machen. Du darfst niemanden anrufen, ich kann es dir gleich sagen. Es ist relativ trivial, es heißt Personal Homepage Tools. Mehr heißt es nicht.
Ach echt?
So, dass wir am Schluss außer den tiefen philosophischen Dingen, die wir über den Podcast lernen, auch noch etwas ganz Banales.
Super, vielen Dank für dieses schöne kleine Wissensstückchen.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald, Markus.
Ciao.
Ciao.